Wie sieht es bei dir aus? Eher düster oder blickst du ganz optimistisch in die Zukunft? Ich will nicht über Politik oder Forschung oder gar Zeitgeschehen diskutieren, sondern wir wollen heute einen Blick auf Gottes Plan werfen und die Welt aus seiner Perspektive sehen. Wir haben in der letzten Zeit den Aufstieg und den Niedergang Israels im Alten Testament betrachtet. Und Israel hat viel durchgemacht. Wir waren in Gefangenschaft gewesen. Und vielleicht machst du gerade viel durch oder hast in diesem Jahr viel durchgemacht. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Es gibt noch Hoffnung. Und ich möchte uns einfach kurz zeigen, wo wir zeitlich sind. Wir haben 538 vor Christus war Israel dann aus der Gefangenschaft nach 70 Jahren zurückgekehrt und 515 wurde der Tempel dann fertiggestellt. Und das ist dann auch die Zeit, von der wir heute hören, in Sacharja. Er hat zu dieser Zeit gedient. Auch damit war es noch nicht zu Ende, sondern Esra kam zurück, von denen hatten wir letzte Woche gehört, wenn du dabei warst. Und dann kommt auch noch Nehemia und baut die Mauern wieder auf, 445 vor Christus ungefähr. Und dann warten alle, dass sich alles erfüllt und warten auf den Messias. Und wir haben eben gesungen, Tochter Zion, freue dich. Und das kommt aus Sacharja 9 und ich lese die beiden Verse nochmal vor. Sacharja 9, die Verse 9 und 10. Dort heißt es, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reiten, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet, und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis ans Ende der Erde. Gibt hier eine Verheißung und die nicht basieren zu sagen, manchmal dieser Aufruf, ja, freue dich, jauchze, das kommt für uns eigentlich eher in den Sinn, wenn es uns gut geht. Aber manchmal ist uns vielleicht überhaupt nicht danach zumute. Aber es war in einer Zeit, wo der Tempel noch nicht fertig war, wo sie in Ruinen standen, wo vieles unvollkommen war, wo viele ihre alltäglichen Probleme hatten. Und er sagte, ihr dürft euch freuen. Nicht freut euch irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt könnt ihr euch freuen, weil Gott die Zukunft unter Kontrolle hat. Denn der Friedefürst wird kommen. Und wenn du den Zusammenhang die Zeit nehmen würdest zu lesen, in Sacharja 9, gehen die Verse bis Vers 9, sind eigentlich Ankündigungen über Alexander den Großen. Der kommt ungefähr 336 vor Christus, fängt er an seinen Feldzug und dann quasi die ganze bekannte Welt der damaligen Zeit zu erobern. Und sie schauen darauf, und das hatte er angekündigt. Und direkt im Anschluss sagt er, nicht von dem rede ich, also ich glaube, ich habe das da, genau. Und, er fängt von Griechenland halt an und geht durch und er kommt auch nach Jerusalem. Und es war so gewesen, dass in Jerusalem der Hohepriester sah, dass Alexander mit seinem Riesigen herkommt und dass sie sowieso keine Chance dagegen hätten. Und er sagt, wir werden nicht kämpfen, sondern wir werden die Tore aufmachen, wir werden euch reinlassen und auch für euch beten. Und Alexander war so davon angetan, dass er auf seinem Prachtross nach Jerusalem hineinritt und dann aber keine Zerstörung vorgenommen hat, nichts weiter davon weggenommen hat. Sowohl auf dem Hinweg nach Ägypten runter, als auch dann auf dem anderen Weg. Das war ein König, der ein Feldherr war, der erobern wollte, der ein großes Reich bauen wollte. Und er zieht das im Kontrast und sagt, pass auf, von dem erzähle ich erst. Und jetzt springe ich in Vers 9 zu einem anderen, der anders kommt als dieser Feldherr. Er Und er kündigt das an und ich möchte, dass wir es nochmal genau schauen. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Also er kündigt das Kommen deines Königs an. Nicht irgendeines Königs, der dich erobern wird, sondern dein König wird kommen. Und wo es heißt, gerecht und siegreich, steht eigentlich gerecht und rettend. Er kommt, er ist selber gerecht, aber er kommt nicht, um euch zu besiegen, sondern um euch zu retten. Und er kommt sanftmütig auf einem Esel reitend. Und das genau erfüllt Jesus in Matthäus 21, Vers 4 und 5. Dann lesen wir, dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist. Der sprach, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Jesus kam nicht als siegreicher Feind, sondern als sanftmütiger Freund. Er kommt nicht, um dir mehr Lasten aufzubürden, sondern dir die Last abzunehmen. Jesus kam nicht mit einem Gesetzbuch, um mehr von uns zu fordern, sondern er ging an das Kreuz, um die Forderung des Gesetzes für uns zu erfüllen. Mose kam mit Gesetzestafeln und sagt, hier ist Gottes Aufforderung, hier ist, was du zu tun hast. Andere Religionsstifter, die kommen mit Büchern, was du zu tun hast. Jesus kam nicht mit einem Buch. Er ließ in dem Buch aufschreiben, was er für uns getan hat. Das ist der Unterschied. Religionen sagen dir, was du tun musst. Christus sagt dir, was er für dich getan hat. Und das ist, weswegen er gekommen ist. In Kontrast zu den Feldherren der damaligen Zeit kam Jesus sanftmütig. Er kam, nochmal anders ausgedrückt, nicht als Eroberer, sondern als Erlöser. Und so hat er sich selber auch, nicht nur in dem Text, als er nach Jerusalem reinritt, sondern auch selber als sanftmütig beschrieben. Zum Beispiel Matthäus 11, Vers 28 und 29, wo er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Hast du Ruhe für deine Seele? Unabhängig von den Umständen kannst du sagen, ich habe einen Frieden, der den Verstand übersteigt. Deswegen heißt es in unserem Text, juble laut, jauchze. Wir haben allen Grund zur Freude über diesen König. Und ist der Glaube für dich eher eine Last oder hast du deine Lust an dem Herrn? Natürlich hat Gott immer noch Erwartung an uns. Er sagt ja auch in dem Text, lernt von mir, nehmt auf euch mein Joch. Aber er bietet auch seine Hilfe an. Wenn du zu einer Aufgabe kommst und sagst, ich schaffe es nicht, dann sag es ihm. Es überrascht ihn eh nicht. Wir dürfen ihm sagen, Herr, diese sind die Umstände in meinem Leben und ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und er hat versprochen, wenn wir Weisheit mangeln und ihn bitten, er wird es nicht vorenthalten. Und er wird auch nichts auf uns kommen lassen, was mehr ist, als dass wir ertragen können, sondern er wird die Gnade geben. Er wird nicht, das hat er nie verheißen, er wird nicht alle Probleme wegnehmen, aber er wird bei dir sein. Er wird dich trösten, er wird dich stärken, er wird dich tragen, auch durch schwierige Zeiten. Und er wird antworten, gemeinsam schaffen wir das. Es ist nicht eine Last auf dich gelegt, sondern er trägt mit. Wir müssen auch verstehen, der Glaube ist immer abhängig vom Objekt. Es geht nicht darum, wie viel vertraue ich, sondern auf wen vertraue ich. Vertraust du auf dich und sagst, irgendwie schaffe ich das schon? Oder vertraust du auf den Herrn, auf Christus? Gottes Ziel ist nicht, uns zu vernichten, sondern uns mit sich zu versöhnen. Deswegen ist er gekommen und deswegen nicht als ein Feldherr, sondern als ein Retter. Und deswegen heißt es dann auch in Vers 10, was wir schon gelesen haben, und er verkündet Frieden den Nationen. Nicht Vernichtung, sondern Frieden. Hast du diesen Frieden schon angenommen? Das Angebot gilt auch noch heute. Wir lesen in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn du an Jesus Christus als deinen Retter glaubst, dann sagt er, dann haben wir Frieden mit Gott. Heißt nicht, dass es immer irgendwie so ein besonders friedliches Gefühl da ist, aber objektiv, wir haben Frieden mit Gott. Wir sind mit ihm versöhnt und er kümmert sich um uns. Und so können wir dieses lesen und erinnern uns daran, dass Jesus nach Jerusalem genauso reinreitet und sagen, da ist die Erfüllung. Aber wir lesen dann Vers 10, und ich habe es vorgelesen, und wir sagen, naja, aber dass alle Waffen ausgerottet sind im Nahen Osten, das ist noch nicht eingetreten, und dass seine Herrschaft reicht bis an die Enden der Erde, das sehen wir so auch noch nicht erfüllt. Aber ich möchte das so einmal veranschaulichen. Wenn der Linke als der Prophet dastehen soll, ja, dann sieht dieser Prophet in die Zukunft und die Berge jetzt mal als Zukunft gesehen, aber er sieht nicht immer die ganzen Täler zwischen den Bergspitzen. Und so kündigt er in Vers 9 an und sagt, juble, dein König kommt, sanftmütig, rettend, auf einem Esel reitend. Und er wird Frieden geben auf der ganzen Erde. Mittlerweile wissen wir, zwischen der ersten Ankündigung und der zweiten sind mindestens 2000 Jahre. Aber es ist angekündigt von dem gleichen Herrn und er wird seine Verheißung erfüllen. Und Zacharja schreibt das auf. In einer Zeit 520 bis 515 vor Christus, wo all ihre Anbetung eigentlich immer noch in Stücken liegt. Der Tempel ist noch nicht wieder aufgebaut, die Mauer ist noch nicht aufgebaut, sie waren arm dran. Aber er sagte, freut euch, Gott ist am Wirken und er wird seine Verheißung erfüllen. Und dass ja der Tempel wieder aufgebaut wird und ja die Mauern wieder aufgebaut werden, aber vielmehr euer Retter wird kommen und er wird Frieden bringen und er wird wiederkommen und dieser Friede wird über die ganze Erde herrschen. Der Friedefürst wird kommen, das gibt uns Hoffnung, auch in dunklen Zeiten. Und wenn wir ein wenig weitergehen in Zacharja, dann möchte ich auch aus Kapitel 12 die Verse 9 und 10 lesen. Eine weitere Verheißung. Und dort heißt es, Zacharja 12, und es wird geschehen an jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über einen einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Also eine zweite Hoffnung, die er sagt, Israel wird sich bekehren, wird umkehren. Und er spricht hier in Vers 9 von einem Angriff der Nationen und sagt, wenn dieses geschieht, zu der Zeit wird Gott Israel den Geist der Gnade geben und sie werden, hör genau hin, auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Okay, wer ist mich? Der Herr spricht, Gott spricht. Und Gott sagt ihnen, ihr werdet auf mich blicken und ihr werdet mich, den Herrn, den Allmächtigen, ihr werdet Gott durchbohrt haben. Sie blicken auf den durchbohrten Gott. Lass uns davon lesen in Johannes 19. Lest die Verse 31 bis 37. Denn da wird genau das beschrieben. Johannes 19, Vers 31. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war, denn der Tag des Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm, mit Jesus gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde: Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift: Sie werden auf den schauen, den sie durchstochen haben. Sagt, hier ist die Erfüllung. Und das ist nicht einem Menschen, einem einfachen Menschen passiert, sondern sie werden auf mich, den Gott, blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist in Christus geschehen. Dies ist wohlgemerkt keine Erfindung im Nachhinein, sondern eine Vorankündigung rund 500 Jahre vor dem Ereignis. Und er sagte, ich werde ausgießen den Geist der Gnade. Und es ist Gottes Gnade, wenn wir erkennen, es ist nicht die Schuld der anderen, dass Jesus gestorben ist, sondern für meine Schuld. So heißt es in einem anderen Propheten, in Jesaja 53, dort heißt es, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also gibt dieses weiter und sagte, es ist nicht abzuschämen und sagen, ja, die haben das gemacht, die anderen. Wir als Menschen wollen immer die Schuld abschieben, aber Jesus möchte uns die Schuld abnehmen. Wir brauchen sie nicht abschieben, wir brauchen nicht eine Erklärung finden und sagen, der hat Schuld, die haben angefangen. Wenn die nicht so wären, dann wäre ich nicht so. Wenn meine Eltern nicht, wenn mein Chef nicht, wenn mein Nachbar nicht, wenn meine Kinder nicht, wenn wer weiß wer nicht. Sondern wir dürfen bekennen und sagen, ich habe mich vor Gott schuldig gemacht. Aber wenn wir es bekennen, er ist gekommen und er gibt den Geist der Gnade, damit wir seine Vergebung erleben können. Die Ablehnung des Messias war ein Kapitel vorher angekündigt worden. In Kapitel 11, in Zacharja 11, dort heißt es in den Versen 12 und 13, und ich sagte zu ihnen, wenn es recht ist in euren Augen, gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, lasst es bleiben. Und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Silberscheckel. Da sprach der Herr zu mir, wirf ihn den Töpfer hin, den herrlichen Wert, den ich ihnen wert bin. Und ich nahm die 30 Silberscheckel und warf sie in das Haus des Herrn, dem Töpfer, hin. Okay, hier wieder. Er sagt, sagt zu ihnen, gebt mir meinen Lohn, wenn nicht, lasst es bleiben. Und sie wogen meinen Lohn ab. Wieder, wer spricht? Der Herr spricht. Er sagt, okay, hier ist, was ihr für den Herrn, für den Allmächtigen gebt. Und das sind 30 Silberscheckel. Auch das finden wir in den Evangelien. Matthäus 27. Und da heißt es ab Vers 3. Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass Jesus verurteilt wurde, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Sie aber sagten, was geht uns das an? Sieh du nur zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Die hohen Priester aber nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht erlaubt, sie in den Tempelschatz zu werfen, weil es Blutgeld ist. Sie hielten aber Rat und kauften dafür den Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremden. Deswegen ist jener Acker Blutacker genannt worden bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht, und sie nahmen die 30 Silberlinge, den Preis des Geschätzten, den man geschätzt hatte, seitens der Söhne Israels, und gaben es für den Acker des Töpfers, wie mir der Herr befohlen hat. Dieses war nicht von Jesu Jüngern, um das so zu biegen, dass es in die Verheißung passt. Sondern es war von denen, die Jesus abgelehnt haben, die genau das erfüllt haben, was Gott angekündigt hatte. Und diese Summe war die nach 2. Mose 21 genau der Preis, der gefordert wurde, wenn ein Sklave umkommt durch das Tier eines anderen. Dann sagt er, naja, dann haben sie eben Verlust und der Preis sollte 30 Silberschekel sein. Also deswegen auch dieser herrliche, ironisch gesprochene Preis. Der Herr kündigt also an, er selber wird auf diese Erde kommen und er selber wird für diesen Preis abgelehnt werden. Und dies wurde erfüllt. Nicht einfach von Jesus selber, er hat die Summe nicht festgelegt, sondern von den Schriftgelehrten, die ihn abgelehnt haben. Dies zeigt, wo sind wir da? Das ist nicht das, was ich wollte. Okay, das hatten wir eben schon gelesen. Die Erfüllung zeigt Gottes Kontrolle und ist einzigartig in allen Glaubensrichtungen und Schriften dieser Welt. Dass er 500 Jahre im Voraus genau sagt, für welche Summe er verraten werden wird, wie er hineinreitet, was die Reaktion sein werden, wie er sterben wird. All dieses war von ihm angekündigt. Und der Text sagt uns auch, Zacharja 12, dass sie werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn klagt und wie über den Erstgeborenen. Ja. Und auch dieses sind wieder Begriffe, die auf Jesus gebraucht werden. Wir hören das in der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, ja, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und legte ihn in Windeln. Okay. Aber er war nicht nur der erstgeborene Sohn Marias, sondern nach Kolosser 1 auch der Erstgeborene aus den Toten. Das heißt, Kolosser 1, 15 bis 18. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Dieser Christus, er ist der, der immer war, durch den alles entstanden ist. Nicht nur durch ihn, sondern auch für ihn zu seiner Ehre. Aber er ist auch der Erstgeborene aus den Toten, der Erste, der aus den Toten auferstanden ist und ewig lebt. Aber, wendet jemand vielleicht ein, es sagt hier, Israel wird umkehren. Aber das ist doch gar nicht geschehen. Aber aus den früheren Erfüllungen von dem, was wir hier schon haben, schöpfen wir die Zuversicht für das, was noch nicht eingetreten ist. So wie sich die bisherigen Verheißungen wörtlich erfüllt haben, so wird sich auch das, was noch aufsteht, wörtlich erfüllen. Und deswegen heißt es in der Schrift auch explizit an jenem Tag, dieser Tag, der kommen wird. Und noch eine weitere Stelle in Zacharja, Kapitel 13, die ersten beiden Verse, da sehen wir dieses auch. Und da heißt es, an jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Und es wird geschehen, an jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, da rotte ich die Namen der Götzen aus dem Land aus, dass sie nicht mehr erwähnt werden. Und auch die Propheten und den Geist der Unreinheit werde ich aus dem Land wegschaffen. Okay, es wird eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Eine Quelle wird kommen, wo quasi Vergebung heraussprudelt. Wir lesen davon noch einmal, und zwar am Ende der Bibel in Offenbarung 21. Dort heißt es, Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Da ist diese Quelle und das Angebot ist umsonst. Ich gebe lebendiges Wasser, das Wasser des ewigen Lebens, und ich gebe es jedem, der es annimmt, jedem, der es in Anspruch für sich nimmt. Ich gebe es umsonst. Nicht, weil es nichts wert ist, sondern weil er selber den Preis dafür bezahlt hat. Weil Christus ihn bezahlt hat, kann er es uns schenken. Und es wird sogar das wird nicht nur irgendwie eine symbolische Erfüllung sein, sondern es wird sich eine tatsächliche Quelle geben. Das lesen wir in Hesekiel, Kapitel 47. Ich lese nur einen Vers kurz vor, dann kommen wir nochmal zurück zu Sacharja. Aber in Hesekiel 47, da wird dieser Tempel beschrieben. Und dort heißt es in Vers 12, an dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Und dann, wenn du weiterliest, beschreibt es, wie es runterfließt ins Tote Meer und das wieder zu Leben erweckt. Und da ist der Vers. Das ist die Gegend, von der er schreibt. Wie sie heute aussieht. Da hinten irgendwo in der Ferne ist Jerusalem und das ist dann der Untergang zum Toten Meer. Und er beschreibt und sagte, dort wird ein Fluss fließen, der wird herausspringen, mitten aus dem Berg in Jerusalem. Ein Fluss wird fließen und es wird alles an allen Seiten zu neuem Leben erwecken. Und er sagt, ja, das ist, wie Gott Veränderung auch auf der Erde schaffen wird, wenn er herrschen wird. Aber ich glaube, es ist auch ein gutes Bild. Wir sagen manchmal, wir sehen es geistlich. Und er hat ja gesagt, es ist eine Quelle zur Vergebung der Schuld. Und manchmal schauen wir auf unsere Umgebung und schauen auf die Menschen um uns herum und sagen, ja, geistlich sehen die ungefähr genauso aus. Genauso vertrocknet und nicht wirklich empfänglich. Und Gott sagt, ich werde ein Wunder tun. Und ich werde diese Quelle hervorspringen lassen und es wird Leben geben. Regelmäßig Früchte an beiden Seiten des Flusses. Lassen wir diesen Fluss durch uns fließen, dass durch uns diese Gnade weitergegeben wird. Also er hatte angekündigt und sagte, pass auf, der Friedefürst wird kommen. Und der ist anders als alle Herrscher dieser Welt. Der kommt nicht als siegreicher Diktator, der Feldherr, der einnehmen will, der besiegen will, sondern der kommt als sanftmütiger Erlöser, rettend und auf einem Esel reiten. Und Israel wird umkehren, unabhängig davon, was die jetzigen Umstände sind, unabhängig, wie sie bisher alles gesehen haben. Er sagte, sie werden auf ihn blicken, den sie durchstochen haben, auf mich blicken, auf Gott, den Herrn blicken, den sie durchstochen haben und werden trauern und werden ihn annehmen. Aber dort hört es auch nicht auf. Und wenn wir ins letzte Kapitel von Sacharja gehen, Sacharja 14, und lese dort die Verse 16 und 17. Dort heißt es, und es wird geschehen, alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, wenn einer von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten, über diese wird kein Regen kommen. Er sagt auch noch voraus, nicht nur der Messias wird kommen und Israel wird umkehren, sondern alle Nationen werden den Herrn anbeten. Nicht nur Israel, sondern alle Nationen. Und sie werden mit Israel das Fest der Laubhütten feiern, wie es hier gesagt wird und wie es dann in 5. Mose 16 beschrieben war. Aber vor allem werden sie den König, den Herrn der Heerscharen, das ist genau der Ausdruck hier, anbeten. Das setzt natürlich eine Anerkennung von dem Herrn als ihren König voraus, was bei seiner Wiederkunft geschieht. Und dies wird im gleichen Kapitel etwas früher beschrieben, in Sacharja 14. Ich lese auch noch die Verse 3 bis 5. Dort heißt es, dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und die andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Asal reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr von dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Osias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Okay, der Herr wird kommen auf den Ölberg, der wird sich spalten und die Heiligen kommen mit ihm. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, als Jesus auffährt in den Himmel, ist er genau auf diesem Ölberg. Er ist außerhalb Jerusalems auf dem Ölberg und er sagt, als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was seht ihr, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Sie stehen an dieser Stelle, die in Sacharja vorhergesagt war. Und sie schauen auf und sehen, wie Jesus auffährt zu seinem Vater in den Himmel. Und die Engel kommen zu ihm und sagen, ihr braucht da nicht hinzuschauen. Weil er ist jetzt erstmal beim Vater. Aber er wird an dieser Stelle wiederkommen. Und dieser Berg, auf dem er jetzt steht, der wird sich spalten. Der Herr wird wiederkommen mit den Heiligen. Mit den Seinen. Das heißt, die, die in der Zwischenzeit zum Glauben gekommen sind, die werden entrückt, die werden beim Herrn sein. Und wenn er dann wiederkommt, kommen sie mit ihm auf diese Erde und werden erleben, wie er dann sein Friedensreich aufrichtet. Gott gibt diese Vorhersage, um Israel und uns zu ermutigen, dass Gott seine Zusagen nicht vergessen hat. Er will Israel zu der Zeit sagen, ihr seht hier alles im Moment noch in Trümmern. Und es sieht im Moment nicht danach aus, nach Gottes Herrlichkeit und nach Frieden. Aber ich verspreche euch, es wird sich erfüllen. Der Messias wird kommen. Hier ist, wie es geschehen wird. Und ihr werdet es einsehen. Und er sagt es für uns in der heutigen Zeit. Und sagt, auch wenn wir heute Nachrichten von Israel hören und sagen, das ist genau das Gegenteil von einem Friedensreich. Das sieht im Moment überhaupt nicht danach aus. Sie sagen, ja, es ist noch nicht so weit, es ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Gott gibt uns konkrete Vorhersagen, an denen wir seine Treue erkennen können. Und wir haben dann einige von denen gesehen, die sich dann schon in seinem ersten Kommen erfüllt haben, dass wir sehen können, er hat das und er hat es wortwörtlich erfüllt. In der nächsten Woche erinnern wir uns an Christi erstes Kommen, wo so viele dieser Vorhersagen, die wir auch heute gelesen haben, erfüllt haben. Und wir dürfen auch zuversichtlich in die Zukunft schauen, wenn sich der Rest der Verheißungen erfüllen wird. Aber Gott möchte uns nicht nur informieren, er möchte uns transformieren. Er möchte nicht nur, dass wir dieses Wissen haben und sagen, okay, habe ich mir jetzt angehört. Sondern er möchte, dass es unser Denken, unser Leben, unser Handeln verändert. Lasst uns nicht vor Gott verstecken, sondern uns vor ihm verbeugen. Statt zu sagen, ich habe hier diese Schuld und ich will das verstecken. Das hat die Menschheit immer wieder gemacht, seit dem ersten Sündenfall im Garten Eden. Das Erste, was wir getan haben, was die Menschheit getan hat, und lass mich irgendwie verstecken, lass mich irgendwas übertun, damit ich nicht von Gott gesehen werde. Und Gott sagt, ich weiß doch, wo du bist. Ich bin allwissend, ich bin allgegenwärtig, du kannst dich nicht verstecken. Und du brauchst dich nicht verstecken. Weil ich nicht gekommen bin, um dich zu vernichten, sondern um dich zu versöhnen. Hat er bei Adam und Eva gemacht. Er hat sie nicht direkt vernichtet, auch wenn er gesagt hat, an dem Tag, wo ihr davon esst, müsst ihr sterben. Aber er hat ihnen Gnade gegeben, er hat sie eine Bedeckung gegeben und hat sie hinausgesandt, sodass sie noch leben konnten und Zeit hatten zur Umkehr. Und er hat in dem, was wir heute gelesen haben, angekündigt, alle werden sich vor ihm beugen und werden ihn anerkennen. Die Frage ist, tun wir das jetzt freiwillig durch Gottes Gnade, dass wir erkennen, er ist der Herr und er ist gekommen, um mich, um uns zu versöhnen? Oder will ich dagegen kämpfen? Will ich mich lieber verstecken? Aber dann wird er kommen, nicht mehr sanftmütig, sondern siegreich, besiegend allen Widerstand, der sich ihm in den Weg stellt. Auf welcher Seite bist du? Wenn er wiederkommt, kommst du mit ihm? Er sagte, er wird kommen mit den Heiligen. Das sind nicht irgendwelche Superheiligen, die besonders gottesfürchtig gelebt haben, sondern die Heiligen sind alle, die seine Gerechtigkeit und Heiligkeit haben. Jeder, der das Angebot der Versöhnung in Christus angenommen hat. Bist du dabei? Das ist die erste Frage. Wenn du Jesus noch nie als deinen persönlichen Heiland angenommen hast, dann sind diese Verse auch heute für dich. Sagen, er ist gekommen, sanftmütig, um dir das Heil anzubieten. Und welche bessere Gelegenheit als zur Weihnachtszeit, wo wir sehen, wie er als Kind auf diese Welt kam, um uns zu retten. Aber die meisten von euch haben es angenommen. Verbeugen wir uns vor ihm, auch in dem Sinne, dass wir sagen, du bist Herr und du darfst in meinem Leben bestimmen. Du weißt viel besser als ich. Und ich kann manchmal nicht sehen, wie alles ausgeht. Aber ich vertraue dir. Dass auch wenn im Moment es vielleicht bei mir wie ein großes Durcheinander aussieht, dass du die Kontrolle hast und dass du dein Ziel erreichen wirst. Du bist gekommen, du hast mich versöhnt und du wirst wiederkommen und mich zu dir holen. Und wir werden in diesem Friedensreich mit ihm leben. Bist du dabei? Und gibst du dieses jetzt weiter, so wie Zacharias weitergegeben hat? Sagen, hört her, juble, jauchze. Ja, nicht immer, dass sich das so in Freudengeschrei äußert, aber dass in unserem Herzen eine Freude da ist. Der Messias ist gekommen. Der Retter ist da. Er hat uns versöhnt. Und wir dürfen diese Hoffnung haben. Unabhängig von den Umständen um uns herum. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wo wir gesehen haben, Israel und wie es seine Höhepunkte hatte, aber auch wie es dann Niedergang hatte, in Gefangenschaft gegangen war. Du hast es niemals aufgegeben. Du hast es bis heute nicht aufgegeben. Du hast Verheißungen gegeben, die noch ausstehen. Und du gibst auch keinen von uns auf. Und du bist genau wie vorhergesagt, du bist gekommen, um uns mit dir zu versöhnen. Und wir sehen, was sich alles schon erfüllt hat. Und ich bete, dass es uns das Vertrauen gibt, wenn jemand dich noch nicht kennt, zu erkennen, das ist Gott, der dieses vorhersagen konnte, der das erfüllt hat und der uns so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben für uns gegeben hat. Ich bete, wenn jemand das bisher immer nur als Information im Kopf hatte, dass sie es wirklich verinnerlichen und nicht mehr versuchen, vor dir zu fliehen, vor dir sich zu verstecken, sondern sich mit dir versöhnen lassen. Und ich bete für uns, die wir diese Versöhnung erlebt haben, dass wir voller Hoffnung in dieser Welt leben. Nicht, weil wir Optimisten sind, sondern weil wir Christen sind. Weil wir Christus kennen, den, der da war, der da ist und der da kommt. Und wir werden bei ihm sein. Herr, hilf, dass wir uns nicht entmutigen lassen von all den Dingen um uns herum, sondern aufschauen zu Christus. Hinschauen auf die Erfüllung dessen, was noch aussteht. In dem Wissen, so wie du gekommen bist und all diese Verheißung Wort für Wort erfüllt hast, so wirst du wiederkommen und Wort für Wort erfüllen, uns zu dir holen, alle Tränen abwischen und dass wir dich sehen von Angesicht zu Angesicht, dass du hingegangen bist, uns eine Stätte zu bereiten, damit wir dort sind, wo du bist. Herr, danke für diese Hoffnung und ich bete, dass diese Hoffnung wirklich tief in uns verankert ist und dass wir danach leben und diese Hoffnung gerade auch zu dieser Zeit den Menschen um uns herum weitergeben. Herr, danke, dass du ein so sanftmütiger Gott bist, der retten will, nicht zerstören, aber der auch wiederkommen wird und allen Widerstand brechen wird. Danke für deine Liebe, danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Danke, dass du gibst von dem Wasser des Lebens umsonst. Herr, danke für all deine Segnungen. Hilf, dass wir sie wirklich in Anspruch nehmen und nach diesen Verheißungen auch leben. In Jesu Namen. Amen.